So, dann machen wir weiter. Neues Thema, Interrupts. Ja. Also wir sprechen über Interrupts und vielleicht auch noch ein bisschen in dem Zusammenhang über Signale, aber nur kurz, das kommt dann später nochmal. Zur Motivation, warum macht man sowas wie Interrupts? Schauen wir uns, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass man meistens das irgendwie im Zusammenhang mit sowas wie Plattenzugriffen macht. Ja, also Sie starten eine I/O-Operation, der Prozess wird blockiert und dann muss irgendwie ja dem System mitgeteilt werden, dass der I/O-Zugriff fertig ist und die Daten jetzt vorliegen. Und das wird über Interrupts laufen und dazu erstmal, warum macht man das so? Es ist jetzt so, dass der Festplattenzugriff unglaublich langsam ist im Vergleich dazu, wie schnell Sie CPU-Instruktionen ausführen können. Ja, man kann sagen, circa um Faktor 1 Million. Je nachdem, was Sie für ein System haben, kann das auch 10 Millionen oder 100.000 oder sowas sein. Aber so ganz grob ist das in der Größenordnung. Das heißt also, wenn Sie einen naiven Ansatz für den Plattenzugriff machen würden, dann könnte das so aussehen, dass Sie sagen, ja, Sie rechnen irgendwie ein bisschen was, 500 Zeiteinheiten im Beispiel, und dann senden Sie eine Anfrage an die Platte und warten jetzt darauf, dass die Daten von der Platte kommen. Ja, und das könnten Sie machen, indem Sie irgendwie eine While-Schleife machen und immer wieder über irgendeine Systemfunktion halt abfragen, sind die Daten von der Platte schon gekommen. Ja, diese Art zu arbeiten, das würde man Pollen oder Polling nennen. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es irgendwie eine effektive Möglichkeit gibt, dass man einfach mit diesem Test, ob fertig, dass man damit gucken kann, ob die Anfrage schon fertig ist. Ja, und jetzt dauert es eben ungefähr 1 Million Zeiteinheiten, ja, eben bis die Ergebnisse von dem Plattenzugriff vorliegen, und in dieser Zeit würden Sie einfach in dieser Endlosschleife laufen, zwischendurch vielleicht mal würde der Prozess unterbrochen und es kommt ein anderer Prozess dran, dann kommt der wieder dran und der macht wieder nur etliche Zeiteinheiten lang nichts anderes als zu fragen, ist das Zeug von der Platte schon da. Und diese ganze Rechenzeit ist natürlich komplett für die Katz, ja, weil da es ist klar, dass nichts passieren kann, solange die Daten von der Platte nicht vorliegen. Also Sie verbrauchen einfach CPU-Zyklen, ohne dass irgendwas Sinnvolles passiert. Es wäre viel besser, wenn Sie diesen Prozess stilllegen, solange bis die Anfrage da ist, weil dann kann die wirklich vorhandene Rechenzeit halt von Prozessen genutzt werden, die damit auch was anzufangen wissen. Die also nicht nur fragen, ist mein Zeug schon da, sondern die wirklich irgendwas Sinnvolles rechnen. Ja, hier in dem Beispiel sieht es am Ende nochmal 500 Zeiteinheiten Rechenzeit. Also im Prinzip, wenn Sie annehmen, das wäre jetzt der einzige Prozess auf dem System, dann würde dieses Ding 1 Million plus 1000 Zeiteinheiten lang die CPU belegen und ja, die meiste Zeit halt nichts Vernünftiges tun. Und das ist eben genau Polling. Polling heißt in der Dauerschleife immer wieder ein Gerät abfragen, ob es fertig ist mit was immer Sie von ihm wollten. Ja, bei einem Plattenzugriff bedeutet es eben immer wieder fragen, sind die Daten schon in den Speicher kopiert worden. Und es wäre halt schöner, wenn man in der Wartezeit irgendwie was Sinnvolles tun könnte, zum Beispiel andere Prozesse laufen lassen. Und das ist vor allem dann interessant, wenn Sie eben wirklich Multitasking machen, das heißt, es gibt mehrere Prozesse. Wenn Sie nur einen einzigen Prozess auf dem System haben, dann ist es relativ egal, weil der Prozess muss eh warten, bis die Daten da sind. Aber Standard ist ja, dass man halt mehrere Sachen gleichzeitig laufen hat auf einer Maschine. Und deswegen ist jetzt die Idee, dass man es stattdessen folgendermaßen macht. Der Prozess, wieder, das soll dieser Prozess sein, den wir eben als Beispiel gesehen haben, der fängt an, am Anfang rechnet er ein bisschen was und dann initiiert er diese I/O-Operation. Ja, das braucht an sich auch schon ein kleines bisschen Rechenzeit, weil der ruft zum Beispiel irgendeine Systemfunktion auf, um jetzt aus einer Datei was zu lesen, und da muss auch erstmal reingesprungen werden und dann werden irgendwelche Werte aus dem Speicher gelesen, bis dann schließlich klar ist, wo auf der Platte jetzt ein Zugriff erfolgen muss, und dann wird letzten Endes in diesem kleinen roten Block ganz am Schluss wird praktisch wirklich ein Kommando an den Plattencontroller geschickt. Ja, über irgendeinen I/O-Baustein, der die CPU mit allen I/O-Komponenten verbindet, mit allen Controllern, wird halt ein Signal abgesetzt. Und was Sie wollen ist, dass jetzt diese lange Wartezeit, die hier also unproportional klein dargestellt ist, die wäre eigentlich noch viel länger. Ja, wenn Sie sich überlegen, Faktor 1 Million, das kann ich überhaupt nicht vernünftig einzeichnen, dann wären die Rechenschritte wären nur Striche. Ja, und das ganze Intervall hier wäre halt riesengroß. Wir wollen, dass in der Zwischenzeit irgendwas anderes passiert. Also idealerweise haben wir irgendeinen weiteren Prozess P2, der bisher nicht aktiv war. Klar, der P1 war ja aktiv, der hat ja gerade diese I/O-Geschichte angestoßen. Und wir würden uns wünschen, dass jetzt die Wartezeit genutzt wird, indem zum Beispiel der zweite Prozess einfach rechnen kann. Und zwar die ganze Zeit durch, vielleicht haben wir auch noch mehr Prozesse, ja?
Wird die Wartezeit vorher genug abgeschätzt oder ist das ein Zufallsschuss? Gibt jetzt einfach einen Prozess so lange Zeit und danach schaue ich mal, ob es schon fertig ist. Wenn es nicht fertig ist, dann gebe ich wieder einen Prozess
weiter. Nee, Sie schauen nicht, weil das Schauen wäre wieder eine Variante von dem Polling, nur eine etwas clevere Variante. Aber dann würden Sie immer noch sowas wie Polling machen. Das heißt, dann würden Sie ja wieder den P1 aktivieren, der würde feststellen, ist noch nicht so weit und dann wieder einen anderen Prozess dran nehmen. So läuft es nicht. Sondern wir machen es tatsächlich so, dass dieser Prozess hier komplett angehalten wird. Der wird eben blockiert. Ja, der wird in diesen Zustand blockiert geschoben und da kommt er von sich aus überhaupt nicht mehr raus. Der kommt erst raus, wenn hier irgendwo die I/O-Anfrage beendet wurde und dann wird nämlich ein Interrupt ausgelöst. Und der Interrupt führt dazu, dass das Betriebssystem aktiviert wird, das erkennt, was den Interrupt verursacht hat, nämlich dass irgendein Plattengedöns fertig ist. Und dann wird geguckt, wer wollte das denn eigentlich haben, diese Platteninhalte. Dann sieht man, aha, das war der Prozess P1. Und dann wird er aus dieser blockiert Warteschlange in die bereit Warteschlange verschoben. Und irgendwann kommt er dann wieder dran, kann dann praktisch den Rest von dieser I/O-Anfrage machen, also die Rückkehr aus dem Read-Aufruf meinetwegen, ja, liest das Zeug aus, rechnet noch ein bisschen und dann kommt irgendwann wieder ein anderer Prozess dran. Ja, und das Wesentliche ist halt, dass wir die Zwischenzeit, wo die I/O-Operation läuft, und die läuft halt ewig, dass wir die nutzen und irgendwelche anderen Prozesse ausführen. Und in der Regel wird es nicht nur ein einziger weiterer Prozess, der hier P2 heißt, sein, sondern es kommen noch diverse andere Prozesse dran, die auch jeweils ein bisschen irgendwas rechnen. Aber es kommt auf keinen Fall irgendeiner dran, der gerade auf Daten wartet. Ja, weil alle, die I/O gemacht haben, die landen praktisch in so einer blockiert Warteschlange und die werden einfach nicht aktiviert. Ja, die Frage ist jetzt, wie kriege ich das mit? Das ist im Prinzip das, was Sie meinten, guckt mal da zwischendurch mal nach oder so. Also wie finde ich das raus, ob die Anfrage wirklich fertig bearbeitet ist und der Prozess dann halt weiterlaufen kann. Und ja, das machen wir eben mit Interrupts. Und da ist es einfach so, dass ein Interrupt etwas ist, was den regulären Ablauf, also typischerweise ja die Ausführung irgendeines Prozesses, unterbrechen kann. Und dann wird halt geguckt. Und das Ganze bauen wir jetzt in den Instruktionszyklus ein, den Sie aus Rechnerarchitektur kennen. Ja, da haben wir ja diese verschiedenen Phasen, ja, Fetch, Decode und so weiter, die wir im letzten Semester besprochen haben, wenn Sie da dabei waren. Und da gibt es eine ganze Reihe von Phasen und wenn wir eine Maschine haben wollen, die mit Interrupts klarkommt, dann bauen wir in den Instruktionszyklus noch eine weitere Phase ein, die guckt, hat es Interrupts gegeben. Ja, Sie können sich das so vorstellen, die CPU hat irgendwo ein oder mehrere Eingänge, also wie ein kleiner Bus und da kann halt ein Interrupt-Signal anliegen und jedes Mal, wenn eine einzelne CPU-Instruktion praktisch fertiggestellt worden ist und was weiß ich, die Write-Back-Phase, das war die letzte Phase in diesem einfachen 5-Stufen-Pipeline-Modell, wenn das beendet ist, dann wird an der Stelle geguckt, liegt ein Interrupt vor. Und wenn wir da einen Interrupt haben, dann wird praktisch die normale Programmausführung unterbrochen. Die Pipeline wird also nicht weiter gefüllt mit den folgenden Instruktionen. Ja, das Zeug, was in der Pipeline schon drin ist, das müssen wir fertig bearbeiten. Das ist angefangen, da kann man nichts dran machen, das läuft weiter. Aber die Pipeline wird dann nicht mit der nächsten regulären Instruktion in der Fetch- und Decode-Phase und so weiter gefüllt, sondern das System springt jetzt in einen Interrupt-Behandlungsmodus. Und da ist das Erste, dass man guckt, was war das überhaupt für ein Interrupt? Ja, und diese Interrupts, die muss man irgendwie unterscheiden können. Deswegen gibt es verschiedene Interrupt-Nummern. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie am BIOS, am PC irgendwas einstellen, diese IRQ-Nummern, die man da teilweise zuordnen kann, irgendwelchen Peripheriegeräten, ja, dass die Grafikkarte irgendwie den Interrupt 7 und die Soundkarte den Interrupt 9 hat oder sowas in der Art. Also verschiedene Hardware kann unterschiedliche Interrupts mit anderen Nummern erzeugen. Und dann haben Sie irgendwo eine Interrupt-Händler-Tabelle, also eine Liste einfach mit Adressen. Und an diesen Adressen finden sich dann Behandlungsroutinen, die mit den jeweiligen Interrupts umgehen können. Jetzt ist es so, dass jedes Festplattenereignis zum Beispiel dieselbe Art von Interrupt erzeugt. Das heißt, der Interrupt-Händler ist immer der gleiche für die Behandlung von so einem fertiggestellten Plattenzugriff. Und da muss man dann halt gucken, was genau war das. Ja, also das sieht man einfach, weil die Festplatte kopiert irgendwie das Zeug, also der Plattencontroller kopiert das Zeug von der Platte direkt in den Hauptspeicher rein. Und wenn Sie jetzt in den Interrupt-Händler reinlaufen, dann müssen Sie halt schauen, irgendwo finden Sie im Speicher die Informationen, was war das, was ist da gerade kopiert worden, und dann können Sie das bearbeiten. Generell ist es noch so, dass man nicht nur bei Hardware von Interrupts spricht, sondern es gibt auch noch verschiedene andere Sachen, die auch alle als Interrupts zusammengefasst werden. Und da gibt es einfach mehrere Klassen. Also der erste Punkt ist diese ganze I/O-Geschichte. Ja, alles, was irgendwie eine Ausgabe mit irgendwelchen Geräten zu tun hat, das sind I/O-Interrupts und die sind asynchron. Nicht asynchron, wie Sie es auf den Folien haben, sondern wirklich nur asynchron. Und asynchron heißt, das passiert irgendwann mittendrin. Ja, es läuft natürlich nicht gerade der Prozess, der das Ganze angestoßen hat, denn der ist ja blockiert. Also der wird sowieso nicht derjenige sein, der gerade unterbrochen wird. Aber es kann irgendwas passieren. Sie können mitten in der Ausführung eines Befehls aus irgendeinem Prozess sein. Es kann auch sein, dass gerade der Scheduler läuft, den wir noch sehen werden, der also gerade eine Entscheidung trifft, welcher Prozess als nächster drankommt. Ja, irgendwas aus der Speicherverwaltung könnte gerade aktiv sein. Man weiß es nicht. Der genaue Zeitpunkt, wann so ein Interrupt auftritt, lässt sich nicht vorhersagen. Ja, wenn Sie genau Ihre Hardware kennen und das Timing und so, dann gibt es vielleicht Dinge, wo Sie eine Idee haben, wann ungefähr der Interrupt auftreten wird, aber genau kann man das nicht sagen. Ja, das passiert zu irgendeinem Zeitpunkt, das kann sogar mitten im Übergang bei diesem Phasenwechsel in der Pipeline sein, ja, wenn Sie gerade alle Sachen abgeschlossen haben, oder es kann mittendrin sein. Also man kann einfach keinen genauen Zeitpunkt dafür nennen. Irgendwann passiert das. Timer ist im Prinzip was Ähnliches. Da haben Sie einen Timer-Baustein, der auf dem Mainboard drauf sitzt. Könnte auch Teil der CPU sein. Da gibt es verschiedene Modelle, wie man das machen kann. Ein Timer ist irgendwas, was periodisch einfach einen Interrupt erzeugt und damit einem Betriebssystem die Möglichkeit gibt, irgendwelche Sachen regelmäßig zu machen. Ja, Sie brauchen zum Beispiel, um den Scheduler vernünftig betreiben zu können, brauchen Sie auch einen Timer-Baustein, damit Sie alle so und so viele Nanosekunden oder Millisekunden oder ich weiß nicht was den laufenden Prozess unterbrechen können und dem Scheduler die Chance geben, zu sagen, jetzt kommt mal ein anderer Prozess dran. Ja, für sowas hat man einen Timer-Baustein, der ist aber letzten Endes auch nur ein Stück Hardware und Sie könnten das auch als I/O-Geschichte betrachten. Ja, nur, dass es nicht von einem Prozess initiiert wird. Also der Timer, der wird nicht aktiv, weil irgendein Prozess gesagt hat, ich will irgendwas, und als Antwort darauf spricht der Timer, sondern der Timer läuft immer, ja, vom Systemstart an und erzeugt halt regelmäßig seine Timer-Interrupts. Aber was anschließend damit passieren muss, das ist relativ ähnlich. Also es muss halt irgendwie dann erkannt werden und irgendwie behandelt werden. Zum Beispiel, indem eine globale Zeitvariable hochgezählt wird. Ja, deswegen weiß der Rechner, wie spät es ist, ohne ständig bei irgendeinem Timeserver nachzufragen. Das heißt, der Timer-Interrupt ist auch ein asynchroner Interrupt, weil der auch spontan mittendrin, unabhängig von der aktuellen Befehlsausführung in der CPU passiert. Im Gegensatz zu den beiden, ja,
Wie oft kostet denn dann ungefähr dieser Timer-Interrupt? Weil ich meine, der muss ja sehr häufig kommen, wenn der Scheduler ja nur alle jedem Thread maximal 2 Millisekunden oder so zur Verfügung stellt.
Ja, also der Timer ist deutlich häufiger. Das ist praktisch die kleinste Zeit, die Sie irgendwie auftrennen können im Computer. Das nennt man auch einen Tick. Also jedes Mal, wenn der Timer kommt, ist ein Tick vergangen. Das ist die kleinste darstellbare Zeit. Wenn Sie, Sie können nicht wirklich hingehen und zum Beispiel nach jedem Tick die Prozesse wechseln, weil der Wechsel des Prozesses länger dauert, als es bis zum nächsten Tick dauert. Ja, also das ist sehr häufig, aber also in Millisekunden oder sowas eine genaue Zeit kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ja, aber Sie können davon ausgehen, dass sehr viele Ticks vergehen, bevor zum Beispiel entschieden wird, jetzt machen wir mal einen Prozesswechsel.
Ja, das ist ein Tick aber im Nanosekundenbereich
liegen. Ja, der ist sehr klein, die Zeit. Ja. Und ja, also das waren beides Beispiele für asynchrone Interrupts. Im Gegensatz dazu gibt es auch noch sogenannte synchrone Interrupts. Und synchron bedeutet, dass die immer unmittelbar durch einen gerade bearbeiteten Befehl ausgelöst werden. Also ein Beispiel wäre etwa ein Hardwarefehler. Wenn Sie versuchen, ja gut, Stromausfall ist ein schlechtes Beispiel jetzt. Das ist nämlich doch wieder ein asynchroner Interrupt, weil den Stromausfall bemerken Sie dadurch, dass Sie im PC irgendwo was drin haben, was einen Spannungsabfall erkennt und dann einen Interrupt auslöst. Ja, also typischerweise brauchen Sie dazu irgendwelche extra Hardware, die an das Gerät angeschlossen ist, ja, so eine USV, unabhängige Stromversorgung, die dann sagt, Achtung, der Strom geht weg. Das ist dann wieder ein normales Gerät. Wenn der PC keine Methode hat, festzustellen, dass der Strom weggeht, dann wird wohl kein Interrupt verursacht. Ja. Ein besseres Beispiel ist ein Paritätsfehler. Sie greifen, machen einen Lesezugriff auf eine Speicherzelle und beim Lesen wird halt festgestellt, dass die Paritätsinformationen nicht stimmen. Ja, also die wird irgendwas zusammenaddiert und so weiter und die Summe passt nicht. Und dann wird unmittelbar durch dieses Lesen des Speichers, und das ist ja Teil des Instruktionszyklus, ja, irgendwo im zweiten oder dritten Schritt wird ja der Transfer vom Speicher in ein Register vorgenommen, und dieser Schritt schlägt praktisch fehl. Und das ist exakt klar, wann das fehlschlägt, nämlich genau in dem Moment, wo die Parität berechnet und verglichen wurde mit der gelesenen Parität. Ja, also da wissen Sie genau, wann das passiert. Sie können, wenn Sie die Pipeline haben und die ist meinetwegen 10 Stufen lang oder so, können Sie genau sagen, am Abschluss der 5. Pipeline-Stufe weiß ich, ob so ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Deswegen heißen die Dinger synchron, weil die überraschen Sie nicht im Sinne von, dass die, keine Ahnung woher, irgendwoher kommt auf einmal so ein Interrupt, sondern die treten immer auf als Teil einer bestimmten Instruktion, die dann fehlschlägt. Der Lesezugriff schlägt halt fehl, weil es einen Paritätsfehler im RAM gibt. Und in ähnlicher Weise funktionieren auch Software-Interrupts, für die es noch einen ganzen Haufen weiterer Namen gibt. Die werden oft auch Exceptions und Traps genannt. Und je nachdem, wo Sie das nachlesen, es gibt da leider keine absolut eindeutige Begriffszuordnung. Sie können also Literatur finden, wo es heißt, ein Software-Interrupt ist was ganz anderes als eine Exception und eine Exception ist was ganz anderes als ein Trap. Aber im Wesentlichen sind es alles vergleichbare Sachen. Sie führen irgendeine Anweisung aus und die ist in sich irgendwie fehlerhaft. Also Beispiele wäre ein falscher Speicherzugriff. Wenn Sie ein System mit vernünftiger Speicherverwaltung haben, wo es also Schutzmechanismen gibt, dass Sie zum Beispiel nicht über das Ende Ihres zugeteilten Speichers hinaus lesen dürfen, dann wird der Versuch aus einem zu weit hinten liegenden Bereich zu lesen, wird eine Zugriffsverletzung erzeugen. Ja? Der Prozessor sagt praktisch, Sie dürfen das nicht lesen. Nee, das passiert Ihnen in C auch, wenn Sie irgendwie 2 Gigabyte RAM für den Prozess haben und Sie lesen hinter den 2 Gig, das geht einfach nicht. Ja, also auch mit virtueller Speicherverwaltung können Sie so einen Fehler erzeugen. Und Division wäre ein anderes Beispiel, das merkt man ja erst in dem Moment, wo man die Division macht. Man hat 2 Register geladen mit irgendwelchen Werten, der zweite Wert ist 0 und Sie sagen, teil das eine durch das andere Register, die Diff Bearbeitung praktisch auf der Floating Point Unit oder was auch immer Sie dafür nehmen, wenn es eine Floating Division ist, die merkt halt, ja, das ist 0, kann ich nicht. Ja? Und das löst auch einen Interrupt aus, der aber halt Software Interrupt genannt wird. unbekannte CPU-Instruktion ist auch so ein Beispiel. Das passiert tatsächlich manchmal, weil wir ja also so ja halbwegs kompatible Prozessoren haben. Also alles, was Sie heute so an Intel und AMD CPUs kaufen können, versteht ja noch den Befehlssatz, der schon auf dem 80286er irgendwie gültig war. Und jetzt gibt es natürlich optimierten Code, der für eine ganz spezielle Plattform da ist, irgendwelche Adlon-Geschichten oder sowas. Und wenn Sie dann hingehen und den Code auf einem alten Pentium laufen lassen, dann taucht da vielleicht auf einmal eine Instruktion auf, die es halt nicht gibt auf dem Pentium. Na, auf dem Adlon wäre es durchgelaufen und auf dem Pentium gibt es nicht. Und dann wird einfach auch so eine Exception ja, ausgelöst, dass eben eine falsche, unbekannte CPU-Instruktion aufgetaucht ist. Und diese Dinger sind auch alle synchron, weil die eben immer unmittelbar als Ergebnis von irgendeiner Operation passieren. Ja, was ist gut, was ist schlecht an Interrupts im Prinzip? Also bei den Vorteilen haben wir ganz klar Effizienz, gerade wenn wir sowas wie eben I/O-Zugriffe betrachten. Das war ja das motivierende Beispiel vom Anfang, ja, dass sie einfach nicht diese Wartezeiten darauf, dass irgendwas Hardwaremäßiges fertig wird, dass sie da nicht wirklich sitzen und warten, sondern dass in der Zwischenzeit irgendwas anderes passiert. Also wenn wir das nicht hätten, dann wären die Systeme um einen Faktor mehrere tausend langsamer, als sie es tatsächlich sind. Und von der Programmierlogik her ist es für den Entwickler ist es auch angenehmer. Denn Sie müssen sich als Anwender oder als Anwendungsentwickler keine Gedanken darüber machen, wie Sie rausfinden, ob irgendein Zugriff auf die Hardware fertig ist. Ja, Sie setzen einfach den Befehl für den Zugriff, setzen Sie einfach ab und der kehrt irgendwann zurück mit dem Ergebnis, was Sie haben wollen. Ja, wie lange das dauert, wissen Sie nicht, interessiert Sie aber auch nicht. Sie machen dann einfach weiter, wenn das fertig ist. Und in der Zwischenzeit, wo das Ergebnis eben noch nicht vorliegt, ist der Prozess halt unterbrochen. Der ist halt blockiert, ja, aber das interessiert Sie als Entwickler nicht. Wenn Sie diesen Mechanismus nicht hätten und Polling machen müssten, dann hätten Sie praktisch bei jedem Aufruf einer I/O-Operation immer anschließend eine Schleife, die via Polling versucht rauszufinden, ist es schon soweit. Ja, also das würde den Code nicht schöner machen. Nachteil ist allerdings, dass das Ganze einen Mehraufwand für die Hardware bedeutet. Also die CPU muss halt entsprechend aufgebohrt sein, dieser Instruction Cycle entsprechend vergrößert. Das heißt, wenn Sie sich irgendeine fiktive Anwendung denken können, die ohne I/O arbeitet oder in der Form, dass es immer so läuft, dass am Anfang von einem Prozess Daten reingelesen werden und dann läuft der tagelang und irgendwann schreibt er die Daten zurück und zwischendurch kein einziger I/O-Zugriff, dann wäre praktisch eine Architektur ohne Interrupts wäre eventuell dann etwas besser. Aber sowas gibt es eigentlich nicht. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Aus Sicht der Anwendung, die ausgeführt wird, wenn es zu einem Interrupt kommt. Ja, wir gehen jetzt wieder davon aus, dass wir von Hardware-Interrupts sprechen, also dass Dinge asynchron passieren und man nicht wirklich vorhersagen kann, wann da irgendwas passiert. Wir sind also jetzt in einer Anwendung, die einfach läuft. Ja, die besteht aus einer Reihe von Instruktionen. Wir nehmen mal an, dass die einfach sequenziell abgearbeitet werden, dass wir jetzt keine Sprünge drin haben, einfach um das Schema etwas einfacher zu haben. Und dann beginnt praktisch irgendwann die Bearbeitung der ITIL-Anweisung. Also das ist die ITIL-CPU-Instruktion aus diesem Prozess, die gerade ausgeführt wird. Ja, also wenn wir wieder in Rechnerarchitektur wären, die wäre halt dann schon durch die Fetch-Phase vielleicht durchgegangen. Ja, in dem Moment, wo hier dieser zeitliche Strich ist, da würde die Fetch-Phase beginnen und wenn das komplett fertig bearbeitet wäre, dann wäre es dann irgendwann durch. Jedenfalls irgendwo mittendrin in der Bearbeitung der ITIL-Instruktion tritt jetzt ein Interrupt auf. Und was jetzt passiert ist, dass praktisch sofort die Bearbeitung von dem laufenden Prozess unterbrochen wird. Ja, also ganz vereinfacht gesagt, Sie merken sich irgendwo auf einem Stack, wo es später weitergehen soll, also die Adresse I+1 ist ja die nächste, die ausgeführt werden muss, die merken Sie sich, die schreiben Sie auf einen systemweiten Stack vom Betriebssystem. wie eine Rücksprungadresse. Und dann springen Sie in den Interrupt-Händler. Und der Interrupt-Händler ist zunächst ein globaler vielleicht, ja, der also einfach nur sagt, was muss ich tun, und der erkennt dann, welche Interrupt-Nummer bei dem aufgetretenen Interrupt verwendet wurde, sieht in der Tabelle, wo es hingehen muss, und führt dann den dort liegenden Code aus. Ja, tatsächlich macht das die CPU alles selber, weil die CPU selber diese Interrupt-Tabelle verwaltet, und die CPU sieht also bei dieser Unterbrechung schon, welche Nummer das ist, und springt direkt in den richtigen Interrupt-Händler für die Nummer.
Ja? Jetzt kann es ja mehrere Möglichkeiten geben. Erstmal kann ja der Interrupt innen auftreten bei der tatsächlichen Ausführung des Befehls, oder er kommt von außen, IO ist fertig, oder der Timer ist angesprungen, oder was weiß ich. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn irgendein Interrupt kommt, ist vollkommen egal was, wird erstmal der Händler aufgerufen.
Ja, Sie haben Möglichkeiten, Interrupts zu sperren. Und es gibt, das werden wir dann noch sehen, sowas wie eine Interrupt-Hierarchie. Das heißt, es gibt wichtige und unwichtige Interrupts. Und wenn Sie gerade dabei sind, einen wichtigen zu bearbeiten und es tritt ein unwichtiger auf, dann wird die Bearbeitung von dem wichtigen nicht angehalten. Dann merkt sich das System, dass es den Interrupt gab, aber es findet keine Unterbrechung statt. Ja? Aber vom Prinzip ja, jedes Mal passiert das. Das heißt eben auch bei dem, was am häufigsten passiert, der Timer-Baustein, der also ständig einen Timer-Interrupt schickt, es wird jedes Mal das laufende System unterbrochen. Das ist der Preis dafür, dass sie halt mit Interrupts arbeiten können.
Ja? Gibt es auch einen Schutz davor, dass, wenn zwei Interrupts nahezu gleichzeitig auftreten, dass nicht einer vom anderen überschrieben wird?
Es kann Ihnen passieren, dass Interrupts überschrieben werden. Das hängt davon ab, also wenn Sie gerade angefangen haben, Interrupts zu bearbeiten und als Teil davon zum Beispiel Interrupts komplett sperren und sagen, ich lasse jetzt keine weiteren Interrupts zu, und es treten weitere auf, dann wird es sowas wie einen Puffer geben, wo praktisch diese Benachrichtigung, dass weitere Interrupts aufgetreten sind, wo die reingeschrieben werden, aber dieser Puffer ist klein, der ist irgendwann voll. Und dann könnte es Ihnen passieren, dass Sie tatsächlich einen Interrupt verlieren.
Ja. Der Gedanke war jetzt eher, wenn jetzt zwei Interrupts sein, gleichzeitig, also ich habe ja zwischen zwei Interrupt-Checks fliegen mir zwei rein, überschreibt er nicht einmal den anderen?
Nee, weil Sie können, wenn es unterschiedliche Interrupts sind, können Sie da separate Bits praktisch setzen. Sie werden nicht nahezu zeitgleich zwei identische Interrupts haben.
Ja, aber ich könnte doch zwischen zwei Checkzyklen, also zwischen zwei Checks, also mein System tut ja alle Jubeljahre von mir aus nachprüfen, ob dein Interrupt gerade dran ist. Wenn dazwischen zwei Überprüfungen mit zwei Interrupts gleichzeitig reinkommen.
Das ist nicht das Betriebssystem, das das prüft. Das ist die CPU, die das prüft. Die CPU prüft im Rahmen des Instruction Cycle jedes Mal in der letzten Phase, ob es einen Interrupt gegeben hat. Und dieser Instruction Cycle, der ist natürlich rasend schnell, viel schneller als alles, was das Betriebssystem macht, und zum Beispiel auch viel, viel schneller als die Timer Interrupts sind.
Also ist es nahezu ausgeschlossen, dass zwischen zwei Clocks zwei Interrupts kommen.
Also zweimal denselben Interrupt können Sie auf keinen Fall zwischen zwei Ticks haben.
Aber ich kann ja zwei Festplatten-Interrupts zurückkriegen.
Nee, Sie können, die Festplatten-Interrupts kommen ja vom Festplatten-Controller.
Ja, aber
und der Controller spricht auch nochmal über einen Sammel-Controller-Baustein, und der kann das serialisieren. Ja, der kann die, also selbst wenn, sagen wir mal, Sie haben wirklich zwei Platten-Controller, weil Sie haben einen IDE und einen SCSI-Controller drin, weil Sie irgendwie ein großes System haben wollen, und die machen beide gleichzeitig eine Meldung an den generischen I.O.-Controller, dann wird der I.O.-Controller diese Sache serialisieren. Und er wird nicht beide gleichzeitig weiterleiten. Ja. Und wenn es Ihnen passiert, dass Sie eben unterschiedliche Interrupt-Arten gleichzeitig haben, damit muss das System fertig werden, dass es diese Interrupts erkennt.
Okay. Kann rein theoretisch passieren, weniger wichtiger Interrupt, also dass die Interrupts von Interrupts unterbrochen werden, sozusagen, dass mir ein Stack Overflow durch Interrupts einhandelt.
Dass der Buffer zu groß wird und der überläuft quasi und das gibt nicht mehr gespeichert.
Also,
gibt es denn 10 oder was?
Bitte?
Wie viel passt in dieses Interrupt-Register rein, dass ich alles setzen kann?
Also in der Intel-Architektur gibt es 256 verschiedene Interrupt-Nummern.
Ja. Da gleichzeitig keine zwei auftreten können, haben Sie gesagt, kann er nie überlaufen. Mache ich halt.
Es können schon gleichzeitig Interrupts derselben Stufe auftreten, aber die von verschiedenen Geräten kommen. Also es sollte kein Problem verursachen.
Da ja dann immer dieselbe Routine anfängt, sollten die ja dann gleich gelöst werden.
Ja.
Das Problem sollte damit behoben werden.
Das kann halt während der Interrupt behandelt wird. Das sind zwei Probleme, die wir hier betrachten. Das eine Problem ist, kommt die CPU damit klar, wenn mehrere Interrupts kurz nacheinander auftauchen? Das ist kein Problem, weil der Abstand, in dem praktisch die CPU das erkennen kann, ist ein Instruction Cycle. Ja, also eine Pipeline-Phase, ein Schritt, wo die Pipeline eins weiter wechselt. Und das ist so schnell, dass das kein Problem ist. Das nächste Problem ist, dass das natürlich auslöst, dass irgendwas im Betriebssystem arbeitet. Und das ist natürlich sehr viel langsamer als alles, was die CPU irgendwie machen kann. Und da könnte es Ihnen schon passieren, wenn das irgendwie ungünstig ist, dass die Interrupts auflaufen, weil sie nicht schnell genug bearbeitet werden und dann gehen irgendwelche verloren. Aber das ist dann nicht ein Problem der CPU gewesen, sondern ein Problem der Interrupt-Behandlung. Ja, und das mit dem immer langsamer oder immer unwichtigere Interrupts, also erstmal ist es ja normal, das sehen wir aber dann später noch so, dass wenn Sie anfangen, einen Interrupt zu behandeln, dann sperren Sie alle Interrupts, die auf der gleichen Ebene oder noch unwichtiger sind. Das heißt, es kann dann nur noch unterbrochen werden durch einen wichtigeren Interrupt.
Gut, dann habe ich mich halt auch, dann meinte ich, ich fange mit einem sehr unwichtigen Interrupt an.
Das können Sie eskalieren. Ja, das können Sie eskalieren.
Das wird nicht so hoch, da gibt es keine so hohe Hierarchie.
Das ist halt begrenzt. Ja? Also wenn wir 256 Stufen haben, dann könnten Sie dieses Spiel 256 Mal machen, wenn alle Stufen wirklich gemacht würden. Mhm. In der Praxis hat man nicht so viele. Ja, und dann sind sie einfach irgendwann bei der allerhöchsten Priorität angekommen und dann ist Feierabend. Dann gibt es überhaupt keine Unterbrechungen mehr, bis das abgearbeitet ist.
Und die Hardware soll vielleicht ausgelegt sein, dass es so weit gehen kann.
Kann das mir zufällig passieren, dass ich den niedrigsten Interrupt kriege, da wird angefangen, den fängt es an abzuarbeiten, dann kriege ich eine Stufe höher, kriege dann nochmal zehn derselben Stufe und dass dann der niedrigste, der angefangen wurde abzuarbeiten, dann aus dem Buffer fliegt, weil er unwichtig ist.
Nee, weil da läuft ja schon der Interrupt-Händler. Und wenn der Interrupt-Händler läuft, das ist fast sowas wie ein Prozess, der wird irgendwann weiterlaufen. Was Ihnen passieren kann, ist, dass Sie, das wäre aber ein überlastetes System, was eh nie wieder gut wird, dass Sie praktisch einen Interrupt auf niedriger Stufe haben und den nie zu Ende bearbeiten, weil ständig höhere Interrupts reinkommen, die immer wieder, die praktisch noch während der erste höhere bearbeitet wird, kommt schon der nächste, der sich einreiht in der Warteschlange und wenn der erste höhere bearbeitet wurde, dann fängt er an, den zweiten höheren zu bearbeiten und so weiter. Einer nach dem anderen, es wird nur noch auf dieser hohen Interrupt-Stufe Interrupts bearbeitet, der niedrige kommt überhaupt nie dran, aber unter anderem heißt es auch, es kommt niemals wieder irgendein Prozess dran. Ja, also das System ist tot, das macht dann nur noch Interrupt-Handling. Ja, ich weiß nicht, ob man sowas bauen kann, was sich so verhält, aber das wär nicht gut.
Welcher Stufe ist in der Timer ungefähr? Eher hoch, eher oben oder eher unten?
Ich muss mal bei Wikipedia anschauen, in dieses Interrupt-Register, da steht das alles drin.
Ja, also Sie wollen natürlich, dass die Timer-Interrupts bearbeitet werden, aber wo die jetzt liegen, weiß ich nicht. Wenn die Timer nicht ordentlich bearbeitet werden, dann verlieren Sie Genauigkeit in der Laufzeit. Dann wissen Sie nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist, dann geht Ihre Uhr falsch. Und in der Regel haben sie nur relativ geringe Abweichungen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie wichtig der
jetzt auf dem eigenen Chip, der seinen eigenen Interrupt
hat. Ja, nicht einen eigenen Interrupt. Ein Computer hat noch einen Timer-Baustein oder eine Uhr.
Ja, aber die Uhr regelt sich doch selber, oder?
Ja.
Die CPU unabhängig.
Ja, aber diese Uhr fragen Sie nur beim Systemstart einmal ab. Sie fragen nur am Anfang einmal die Zeit ab und danach zählen Sie mit Hilfe von Timer-Interrupts die lokale Zeit hoch. Deswegen gibt es eine Abweichung, wenn der Rechner eine Weile läuft, zwischen der internen Uhr und der Uhrzeit, wie das Betriebssystem sie sieht. Deswegen gibt es unter Linux zum Beispiel den Tool HW-Clock, das kann in die eine Richtung oder in die andere Richtung die Zeiten schreiben. Ich will das hier aber eben noch fertig machen, die Behandlung. Im Rahmen von dem Interrupt-Händler wird jetzt irgendwie halt bearbeitet, was da so an Informationen ist. Dazu gehört auch, wenn es jetzt sich zum Beispiel um so einen Plattenzugriff gehandelt hat, dass der Interrupt-Händler also erkennt, welcher Prozess hat das Ganze angefordert, und dann ändert er bei dem Prozess den Status von blockiert nach bereit. Ja, dann sind wir immer noch im Interrupt-Händler, und aus diesem Händler wird mit einem speziellen Prozessor-Kommando Return from Interrupt wird dann zurückgesprungen. Das ist sowas ähnliches wie Return from Subroutine, also wie ein normaler Funktionsrücksprung nach einem Call oder sowas, ja? Oder nach einem Jump to Subroutine, ich weiß nicht, wie sie die Dinger nennen. Aber der Unterschied ist, dass bei diesem Return from Interrupt wird halt auf diesen Stack geguckt, wo die Rücksprungadresse liegt, dieses I plus 1. Ja? Und das heißt, in dem Moment, wo der Interrupt-Händler hier unten Return from Interrupt macht, wird dieses I plus 1 vom Stack genommen und da wird hingesprungen. Ja? Also der Rücksprung aus dem Interrupt-Händler funktioniert ähnlich wie der Rücksprung aus einer Funktion oder ja, so einem Subroutine-Call. Nur mit dem Unterschied, dass wir einen anderen Stack dafür benutzen, weil ein Jump to Subroutine wird ja auf dem Benutzer-Stack von dem Prozess praktisch draufgeschrieben.
Welchen Prozess wird denn die Interrupt-Händlerzeit abgezogen? Den laufenden Prozess oder ist das irgendwie abgerechnet? Weil im Endeffekt, wenn der Scheduler dem jetzt eine Zeit zuweist, und er kriegt jetzt beispielsweise den IO-Controller-Interrupt von der Festplatte, dann geht ihm ja Rechenzeit verloren, ja, weil die Interrupt-Routine abgehandelt werden muss. Wird das rausgerechnet oder ist es einfach wurscht, weil es fast ein atomares Ding ist? Oder?
Ja, also die Interrupt-Behandlung an sich ist natürlich schnell. Was lange dauert, ist der Zugriff auf die Platte, aber der tut ja nicht weh, weil in der Zwischenzeit was anderes läuft. Und wie Sie die Zeit für den Interrupt-Händler festlegen, das würde ja nur gelten für jetzt so I.O.-Geschichten, wo eben klar ein Verantwortlicher da ist. Es gibt ja andere Interrupts, die gar nicht auf irgendeinen Prozess bezogen sind, wie zum Beispiel der Timer. Der gehört ja niemandem, der gehört halt zum System. Ja? Ich würde sagen, dass einfach die Interrupt-Zeit als Systemzeit gesehen wird. Wenn Sie sich angucken, wie die Zeiten sind, dann sehen Sie immer in so Prozesslisting sehen Sie sowas wie User Time, System Time und noch irgendwelche anderen Zeiten. Und da gibt es irgendwo einen Block, der halt allgemeine Systemzeit irgendwie ist. Ich denke nicht, dass der Prozess dafür zahlen muss für diese Aktivitäten.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, dass ein Interrupt-Händler in den Zustand Block gehen kann?
Ein Interrupt-Händler kann überhaupt nicht in irgendeinen Zustand gehen, weil der kein Prozess ist. Der Interrupt-Händler ist Teil vom Betriebssystem und nichts, was Sie irgendwie in andere Zustände bringen können. Ja, der ist nicht im Sinne bereit oder laufend oder sowas.
Kann er ja Calls machen.
Der kann...
BIOS-Call wäre ja auch etwas, was normalerweise Blocking wäre. Irgendwie.
Also ein Interrupt sollte keine weiteren, ein Interrupt-Händler sollte keine weiteren Interrupts auslösen. Ja, sie haben nur ganz wenige Möglichkeiten. Also es ist natürlich so, dass es Interrupt-Händler gibt, die dann zum Beispiel Plattenzugriffe erzeugen müssen. Weil wenn sie mit Paging, Speicherverwaltung arbeiten und versuchen irgendwas aus dem Speicher zu lesen, ist nicht da, dann müssen sie es von der Platte holen. Das heißt, dann starten sie irgendwas. Aber tatsächlich passiert es dann nicht mehr im Interrupt-Händler. Das werden wir noch sehen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, Dinge, die langwierig sind, wie etwa ein Plattenzugriff, wenn das nötig sein sollte, als Teil der Interrupt-Behandlung, auszulagern in etwas, was so ähnlich wie ein Prozess aussieht. Ja, das werden wir uns nächstes oder übernächstes Mal anschauen. Aber das Ziel des Interrupt-Händlers muss immer sein, so schnell wie möglich fertig zu werden. Also der soll nach Möglichkeit nichts machen, was irgendwie Wartezeiten hat. Und insbesondere kann der Interrupt-Händler nicht blockiert werden. Weil um blockiert zu werden, müsste man ihn wie einen Prozess behandeln und praktisch irgendwo in eine Warteschlange schieben und darauf warten, dass irgendwas für ihn fertig wird. Das geht nicht, das kann ein Interrupt-Händler nicht. Der hat keine Prozess-ID, der kann nicht vom Scheduler irgendwie aktiviert werden.
Das heißt, man darf ihn nicht so programmieren, dass er selber einen Interrupt auslöst, aber sollte er doch einen auslösen, würde er die ganze Zeit selber warten und die CPU Platz frei beanspruchen.
Also es bricht Ihnen die ganze Struktur des Betriebssystems weg, wenn Sie sowas in einem Interrupt-Händler machen würden. Ja. Okay, die Zeit ist rum. An der Stelle machen wir einfach nächstes Mal weiter. Ja.